Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir diese gute Stunde hier wieder gemeinsam verbringen dürfen und dass ich Sie diese Stunde wieder begleiten darf. Heute geht es hier in unserer Credo-Sendung um ein ganz besonderes Thema. Ein Thema, mit dem wir als katholische Christen immer wieder zu tun haben und uns zwangsläufig daran halten müssen. Es geht um den Glauben und um das Recht, ganz konkret um das katholische Kirchenrecht. Manch einer würde sagen, das Kirchenrecht ist eine trockene und nüchterne Materie, die nur für Kleriker und Akademiker geeignet ist. Den darf ich eines Besseren belehren, denn das Kirchenrecht ist für uns alle da und gibt oft auch sehr viele Hilfestellungen, gerade in Fragen der katholischen Kirche. Glaube und Recht, das katholische Kirchenrecht ist das Thema unserer heutigen Credo-Sendung. Wir wollen in der heutigen Sendung mal auf die Ursprünge schauen, wie das Kirchenrecht entstanden ist und wie es aufgebaut ist, was es zu beachten gibt in Bezug auf Kirche und Staat. Liebe Hörer, ein sehr weitreichendes, intensives Thema. Hierzu haben wir einen Fachmann eingeladen. Es ist Herr Professor Dr. Stefan Muckel aus der Universität zu Köln. Grüß Gott, Herr Professor Muckel.
Ja, guten Abend, Herr Martin.
Ich möchte Ihnen, liebe Zuhörer, kurz Herr Professor Muckel vorstellen. Herr Professor Muckel ist Jahrgang 1961, er studierte Rechtswissenschaft in Köln, dort promovierte und habilitierte er für die Fächer Staats- und Verwaltungsrecht, Kirchenrecht. Seit 1998 ist er Professor für öffentliches Recht und Kirchenrecht an der Universität zu Köln. Und Herr Professor Muckel ist geschäftsführender Direktor des Rechtswissenschaftlichen Seminars. Herr Professor Muckel ist bekannt für zahlreiche Veröffentlichungen, Aufsätze, Kommentierungen in den Forschungsgebieten Staats-, Verwaltungs- und Kirchenrecht. Herr Professor, vielleicht vorab diese Frage, wenn wir uns über das Kirchenrecht unterhalten, wenn wir das Kirchenrecht besprechen, wo es Rechte gibt, gibt es meistens ja auch Pflichten. Wie sieht es aus mit den Pflichten der Kirche?
Nun, Pflichten und Rechte sind natürlich zwei Pole einer rechtlichen Beziehung. Alles das, was die Gläubigen von ihrer Kirche rechtlich verlangen können, das ist die Kirche verpflichtet zu geben. Etwa den Anteil am göttlichen Heil, den die Kirche glaubt, den Gläubigen spenden zu können, also die Sakramente. Die Gläubigen haben das Recht, mit dem gehörigen Gefühl für das kirchliche Lehramt und den Respekt vor den Inhalten des christlichen Lehramts ihre Meinung frei zu äußern. Und die Kirche hat korrespondierend die Verpflichtung, das zu respektieren. Nur um zwei Beispiele zu nennen.
Also steht immer das Recht und die Pflicht in einem engen Zusammenhang und keines der beiden kann sich auch gegeneinander ausschließen.
Jawohl, genau so ist es.
Vielen Dank, Herr Professor, fürs Erste. Wir sind nun sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ihnen nun das Wort.
Ja, vielen Dank. Rechtliche Vorgaben bestimmen das tägliche Leben eines jeden. Bewusst wird das den meisten Menschen ja erst, wenn es zu Problemen, zum Streit mit anderen kommt. Im weltlichen Rechtskreis ist das überhaupt nichts Besonderes, dass dann auch die Gerichte angerufen werden und der Streit nach Normen und Rechtsgrundsätzen entschieden wird. Aber auch der Glaube an Gott führt mitunter zu Rechtsproblemen. Dabei kann es sich um Probleme handeln, die im Bereich des staatlichen Rechts entstehen, wenn zum Beispiel ein Schüler sich dagegen beschwert, dass in der öffentlichen Schule ein Kreuz im Klassenzimmer hängt, oder wenn eine muslimische Vereinigung nicht die Baugenehmigung erhält, die sie benötigt, um eine neue Moschee zu bauen. Den Teil des staatlichen Rechts, der sich mit Religion beschäftigt, nennen wir in Deutschland traditionell Staatskirchenrecht. Weil es hier aber seit einiger Zeit vermehrt auch um Probleme nichtchristlicher Glaubensrichtungen geht, beginnt die neue Bezeichnung Religionsverfassungsrecht den traditionellen Namen Staatskirchenrecht zu verdrängen. Zu dieser Rechtsmaterie hat unlängst der Deutsche Juristentag in Berlin festgestellt, dass sie sich hierzulande bewährt hat. Diese Einschätzung trifft in der Tat zu. Das deutsche Religionsverfassungsrecht ist auf Kooperation zwischen Staat und Religionsgemeinschaften angelegt, nicht auf Konfrontation. So lassen sich viele Probleme, auch und gerade für den einzelnen Gläubigen, schon im Vorfeld von Streitigkeiten vermeiden. Dennoch ermöglicht das Religionsverfassungsrecht im Einzelfall auch streitige Entscheidungen durch die Gerichte. Davon zu unterscheiden ist das Kirchenrecht im eigentlichen Sinne. Es meint das innerkirchliche Recht, Also das Recht, das die Kirche selbst gesetzt hat, und zwar für die Kirche insgesamt, wie für jeden einzelnen Gläubigen. In der katholischen Kirche handelt es sich dabei um eine umfangreiche Rechtsordnung, die seit vielen Jahrhunderten immer weiter ausgeformt und weiterentwickelt worden ist. Nur um dieses katholische Recht, dieses katholische Kirchenrecht, soll es mir im Folgenden gehen. Es wird oft folgendermaßen definiert. Kirchenrecht, so liest man, ist der Inbegriff jenes Rechts, das die Kirche aufgrund der in Jesus Christus geschehenen Offenbarung als ihre verbindliche Lebensordnung versteht und entsprechend ihrem Glaubensverständnis in freier Selbstbestimmung ausgestaltet. Das in diesem Sinne in der katholischen Kirche geltende kircheneigene Recht wird traditionell kanonisches Recht genannt. Diese Bezeichnung geht zurück auf das alte griechische Wort Kanon, das mit den deutschen Worten Richtmaß, Richtschnur, Regel übersetzt werden kann. Der Begriff wurde schon zu sehr früher Zeit für kirchliche Rechtssätze verwendet, die so von den weltlichen Rechtssätzen unterschieden wurden. Die Terminologie hat sich bis heute erhalten. Mit kanonischem Recht ist nach heute üblichem Sprachgebrauch meist das kircheneigene Recht der römisch-katholischen Kirche gemeint. Zentrales Kennzeichen dieser Kirche ist ihr Oberhaupt, der Papst in Rom, in seiner Funktion als Nachfolger des Apostels Petrus und Stellvertreter Christi auf Erden. Vor allem hierin grenzt sich die römisch-katholische Kirche von den anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften ab, insbesondere von den Kirchen der Reformation und den orthodoxen Kirchen. Das geltende kanonische Recht weist enge Bezüge sowohl zur Theologie als auch zur Rechtswissenschaft auf. Es wird deshalb auch als Brückenfach bezeichnet. Papst Paul VI. Nannte das kanonische Recht im Hinblick auf die Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils eine eigene theologische Wissenschaft und forderte eine spezielle Theologie des Rechts in der Kirche. Die Einordnung des kanonischen Rechts zwischen Theologie und Rechtswissenschaft ist zwar noch nicht endgültig geklärt. Festgehalten werden kann aber, dass das kanonische Recht als verbindliche Lebensordnung der römisch-katholischen Kirche auf Glaubensinhalten basiert, die sich aus anderen theologischen Disziplinen, insbesondere der Dogmatik und der Moraltheologie, ergeben. Auf der Grundlage theologischer Erkenntnis wird sodann mit juristischer Methode gearbeitet. Die enge Verflechtung des kanonischen Rechts mit dem Glauben und der Theologie zeigt sich bereits bei der Frage nach zentralen Gegenständen des kanonischen Rechts. Insbesondere bei der Frage danach, was nach römisch-katholischem Selbstverständnis überhaupt unter Kirche zu verstehen ist, deren verbindliche Lebensordnung das kanonische Recht ja sein soll. Die Geltung des kanonischen Rechts ist ein feststehender Umstand, der als solcher nicht zu bestreiten ist. Dennoch wird nach wie vor in der Kirchenrechtswissenschaft darüber debattiert, ob und wie das Phänomen Recht in der Kirche theologisch zu begründen und zu legitimieren ist und worin die Funktion des Rechts in der Kirche besteht. Es geht dabei darum, das Verhältnis der Kirche zu ihrem Recht zu umschreiben. Zentrale Frage ist, ob sich aus theologischer Sicht das Bestehen von Recht in der Kirche mit ihrem Wesen vereinbaren lässt. Damit handelt es sich zumindest auch um ein dogmatisches, genauer ekklesiologisches Problem. Zur theologischen Grundlegung des katholischen Kirchenrechts gehört die Einsicht, dass das kirchliche Recht mehr ist als nur in das Belieben des Menschen gestelltes zwischenmenschliches Recht, das ein geordnetes Miteinander in dieser Welt gewährleisten soll. Es geht vielmehr um den theologischen Nachweis, dass Recht zum Wesen der Kirche selbst gehört. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Wahrnehmung und Akzeptanz des kanonischen Rechts innerhalb der Kirche ist die theologische Legitimation des Kirchenrechts von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die theologische Grundlagendiskussion um das Recht in der Kirche wurde durch den evangelischen Juristen Rudolf Sohm um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert angestoßen. Er glaubte, einen unüberwindlichen Widerspruch zwischen dem Wesen des Rechts und dem Wesen der Kirche zu erkennen. So schrieb er unter anderem, das Wesen der Kirche ist geistlich, das Wesen des Rechts ist weltlich. Sein vielleicht bekanntester Satz lautet, Kirchenrecht steht mit dem Wesen der Kirche in Widerspruch. Rudolf Sohms Thesen gelten inzwischen auch im evangelischen Bereich als überwunden. Auch hier hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass sich entgegen Sohm der Kirchenbegriff der Reformation nicht auf eine unsichtbare, allein geistige Kirche verengen lässt. Inzwischen wird die grundsätzliche Möglichkeit von Recht in der Kirche weder in der evangelischen noch in der katholischen Kirche ernsthaft bestritten. Die Kanonistik orientierte sich früher bei der Frage nach der Begründung des Kirchenrechts weitgehend an einer Vorstellung der Kirche als Societas Perfecta, das heißt einer dem Staat vergleichbaren, vollkommenen Gesellschaft. Das führte auch zu der schlichten Einsicht Ubi Societas, Ibi Ius, wo sich Menschen zusammenschließen, dort bildet sich Recht. Damit lag zwar eine Begründung philosophischer, nach heutiger Bewertung auch soziologischer, nicht aber theologischer Art vor. Sie sollte sich schlicht daraus ergeben, dass Jesus Christus die Kirche als Societas Perfecta gewollt habe. Diese Vorstellung reicht seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das die Deutung der Kirche als Societas Perfecta weitgehend überwand, nicht mehr. Eine Kirche, die stattdessen mehr als Communio verstanden wird, benötigt eine neue theologische Grundlegung für ihr Kirchenrecht. Deshalb wurde nach dem Konzil ein neues kirchliches Gesetzbuch, der Codex Juris Canonici von 1983, erarbeitet. Zu seiner Einführung schrieb Papst Johannes Paul II.: Ja, dieser neue Kodex kann als ein großes Bemühen aufgefasst werden, die konziliare Ekklesiologie in die kanonistische Sprache zu übersetzen. Tatsächlich ist der Codex Juris Canonici, so der Papst weiter, für die Kirche unbedingt notwendig, weil sie auch nach Art eines sozialen und sichtbaren Gefüges gestaltet ist, bedarf sie der Richtlinien, damit ihre hierarchische und organische Struktur sichtbar wird und damit die wechselseitigen Beziehungen unter den Gläubigen in einer auf der Liebe beruhenden Gerechtigkeit gestaltet werden. So der damalige Papst. Dabei sollen nach seinem Willen zugleich die Rechte der Einzelnen sichergestellt und umschrieben werden. Dazu passt der oberste Rechtsgrundsatz im kirchlichen Recht. Er lautet, dass stets das Heil der Seelen das oberste Gesetz sein muss. So steht es in der Schlussvorschrift des kirchlichen Gesetzbuchs, den Kanon 1752 CEC. Kirchenrecht richtet sich heute vornehmlich auf das Innere des Menschen, das sogenannte Forum Internum. Selbst kirchliche Strafen werden nicht ohne weiteres im äußeren Bereich, im Forum Externum, erkennbar. Das geistliche Recht der Kirche, das auf das Innere zielt, weist ganz anders als das staatliche Recht nur in sehr geringem Maße Zwangselemente auf. Im Gegensatz zu früheren Jahrhunderten kann die Kirche heute nicht mehr die weltliche Gewalt um Vollzugshilfe bitten. Über effektive Zwangsmittel verfügt die Kirche nur noch gegenüber denjenigen, die in ihren Diensten stehen, also Kleriker und hauptamtliche Mitarbeiter. Deshalb ist immer wieder über die Frage nachgedacht worden, ob Erzwingbarkeit ein Wesenserfordernis des Rechts ist. Richtigerweise hat sich dabei die Einsicht durchgesetzt, dass Erzwingbarkeit kein Begriffsmerkmal von Recht ist, sondern ergänzend hinzutritt. Der Sinn des Rechts liegt in der Aufgabe, im Dienst der Gerechtigkeit und anderer höchster Güter das Zusammenleben der Menschen in einer Gemeinschaft zu ordnen, und zwar mit dem Anspruch auf Verbindlichkeit. Die zeitweilig vertretene Reduktion des Rechtsbegriffs auf ein positivistisches und etatistisches Verständnis darf als überholt gelten. Ungeachtet dessen zählt zu den Charakteristika des Kirchenrechts, dass es nur gegenüber demjenigen vollzogen werden kann, der sich ihm aus freien Stücken unterwirft.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Heute geht es um Glaube und Recht, um das katholische Kirchenrecht. Aus der Universität zu Köln ist uns zugeschaltet Herr Professor Dr. Stefan Muckel.
Kirchenrecht ist nach katholischem Verständnis nicht nur menschliches Recht. Es ist teilweise auch göttlichen Ursprungs. Die Kirche ist eine aus menschlichen und göttlichen Elementen zusammengewachsene, sichtbare Versammlung und geistliche Gemeinschaft. Bei ihrem Kirchenrecht muss deshalb zwischen göttlichem und rein kirchlichem, also menschlichem Recht, unterschieden werden. Unter dem göttlichen Recht, Jus Divinum, sind all diejenigen rechtlichen Vorgaben zu verstehen, die unmittelbar auf göttlichen Willen zurückgeführt werden. Rein kirchliches bzw. menschliches Recht, Jus Mere Ecclesiasticum, auch Jus Humanum, umfasst demgegenüber alle Rechtssätze, die ihren Ursprung im Rechtsetzungswillen eines menschlichen Gesetzgebers in der Kirche oder in der gewohnheitsmäßigen Übung der Menschen unter Zustimmung des Gesetzgebers haben. Göttliches Recht geht davon aus, dass es sich für die Kirche in Bezug auf Glauben und Sitte unverfügbare Positionen gibt, die von Gott selbst vorgegeben sind. Sie sind nicht durch den Menschen veränderbar. Das göttliche Recht wird wiederum untergliedert in das Naturrecht, Jus Divinum Naturale, und das sogenannte positive göttliche Recht, Jus Divinum Positivum. Naturrecht in diesem Sinne umfasst die Rechte des Menschen, die mit seiner vom Schöpfer selbst gegebenen Natur als menschliche Person unverlierbar verbunden sind. Das sind grundlegende, überzeitlich gültige, oberste und allgemeine rechtliche Vorgaben. Sie sind unabhängig von Glauben und Kulturkreis schon durch die dem Menschen eigene Vernunft erkennbar. Dazu gehören zum Beispiel das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Recht auf Gewissensfreiheit. Im Dekalog, den 10 Geboten des Alten Testaments, ist eine Reihe solcher naturrechtlicher Vorgaben aufgeführt. Nach katholischer Auffassung ist das Naturrecht als Teil des natürlichen Sittengesetzes letztlich im ewigen Gesetz der Lex Aeterna des Schöpfers begründet und verpflichtet im Gewissen. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil kommt der katholischen Kirche, somit dem kirchlichen Lehramt, unter anderem die Aufgabe zu, die Prinzipien der sittlichen Ordnung, die aus dem Wesen des Menschen selbst hervorgehen, autoritativ zu erklären und zu bestätigen. Das positive göttliche Recht leitet sich aus der spezifisch christlichen Offenbarung und der darauf aufbauenden kirchlichen Tradition, der Überlieferung her. Inhaltlich geht es um das von Christus selbst der Kirche anvertraute Glaubensgut, also das in der Heiligen Schrift niedergelegte und kirchenamtlich weitergegebene, das heißt überlieferte Wort Gottes. Das positive göttliche Recht muss als solches erkannt werden. Es ergibt sich anders als das Naturrecht nicht ohne weiteres aus der menschlichen Vernunft. Nicht alles, was in der Heiligen Schrift steht, ist positiven göttlichen Rechts. Das positive göttliche Recht muss deshalb immer im Kontext der jeweiligen geschichtlichen und gesellschaftlichen Umstände, in denen es tatsächlich zur Anwendung kommt, konkretisiert werden. Denn diese Umstände ändern sich im Laufe der Zeit. Die Klärung der Frage, was zum positiven göttlichen Recht gehört und damit nicht zur Disposition des kirchlichen Gesetzgebers steht, ist im Einzelfall schwierig und wird in der Kirche zum Teil sehr kontrovers diskutiert. Es handelt sich dabei jeweils nicht so sehr um eine Frage der Kanonistik, sondern vielmehr um eine Frage der Dogmatik. Die Aufgabe, im Einzelfall eine authentische Klärung des Problems vorzulegen, kommt in der Praxis Kraft zu einer höchsten lehramtlichen Autorität, namentlich dem Papst, als Oberhaupt der katholischen Kirche sowie dem Bischofskollegium zusammen mit dem Papst zu. So wird das positive göttliche Recht letztlich erst durch lehramtliche Festlegung und damit durch die kirchliche Tradition sichtbar. Obwohl es im theoretischen Ansatz schon immer gegolten hat. Nach katholischer Vorstellung steht dem kirchlichen Lehramt dabei der Heilige Geist zur Seite, dessen Wirken Fehldeutungen ausschließt. Man spricht vom Charisma der Unfehlbarkeit im Lehramt. Anerkannt als Vorgabe göttlichen Rechts ist zum Beispiel die Unauflöslichkeit der Ehe. Nach wie vor umstritten ist demgegenüber etwa die Frage, ob schon Kraft göttlichen Rechts Frauen vom Priesteramt ausgeschlossen sind. Nicht durch göttliches Recht vorgegeben ist demgegenüber zum Beispiel der Zölibat für Kleriker. Er könnte deshalb vom kirchlichen Gesetzgeber aufgehoben werden. Von solchen inhaltlichen Vorgaben für Kirchenrecht sind die sogenannten formellen Rechtsquellen zu unterscheiden. Mit diesem Begriff sind die Gesetzbücher und andere Rechtsdokumente gemeint, in denen das Recht förmlich zum Ausdruck kommt. Für den größten Teil der römisch-katholischen Kirche gilt insoweit der schon erwähnte Codex Juris Canonici in der Fassung von 1983. Daneben bestehen aber für die Gesamtkirche weitere Rechtsquellen. Darüber hinaus wird für wichtige Grundfragen, etwa die Organisation und Arbeitsweise der römischen Kurie, meist eine apostolische Konstitution erlassen. Päpstliche Erlasse zu besonderen Einzelfragen ergehen aber etwa auch als motu proprio. Allerdings können auch Ansprachen, Medienbotschaften und Predigten des Papstes kirchliche Rechtsvorschriften beinhalten. Das Kirchenrecht ist hier bei weitem nicht so formalisiert wie das weltliche Recht. Kirchenrecht wird aber nicht nur vom Papst als dem obersten Gesetzgeber erlassen. Für ihren räumlich eingegrenzten Zuständigkeitsbereich erlassen auch die Diözesanbischöfe und die Bischofskonferenzen kirchliche Rechtsvorschriften. Da solches Kirchenrecht nur für einen Teil der Kirche gilt, wird das Partikularkirchenrecht genannt. Schließlich sollen die vielfältigen Verträge der Kirchen mit Staaten genannt werden, in denen Angelegenheiten von beiderseitigem Interesse einvernehmlich geregelt werden. Etwa das Bestehen theologischer Fakultäten an staatlichen Universitäten, der Religionsunterricht an öffentlichen Schulen und finanzielle Leistungen des Staates an die Kirche. Solche Verträge schließt der Staat auch mit anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften. Die Verträge zwischen der katholischen Kirche und dem Staat führen traditionell die Bezeichnung Konkordat.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Glaube und Recht, das katholische Kirchenrecht ist das heutige Thema. Wir hören nun weiter Herr Professor Dr. Stefan Muckel.
Ja, ich möchte nun einen kurzen Blick auf die näheren Inhalte des katholischen Kirchenrechts werfen. Dabei beschränke ich mich allerdings auf das zentrale Gesetzbuch, den Codex Iuris Canonici von 1983. Der Kodex besteht aus 7 großen Abschnitten, die ihrerseits Bücher genannt werden. Wie weltliche Gesetzbücher enthält das erste Buch allgemeine Normen über kirchliche Gesetze, Rechtshandlungen, Personen und Ämter in der Kirche. Das zweite Buch ist in der deutschen Übersetzung überschrieben mit dem Titel Volk Gottes. Hier geht es zunächst um die grundlegenden Rechte und Pflichten der einzelnen Gläubigen, unterschieden nach Laien und Klerikern. Hier findet sich zum Beispiel das Recht aller Gläubigen, aus den geistlichen Gütern der Kirche, insbesondere dem Wort Gottes und den Sakramenten, Hilfe von den geistlichen Hirten zu empfangen. Auch das Recht aller Gläubigen, Vereinigungen für Zwecke der Caritas oder der Frömmigkeit frei zu gründen, ist hier gewährleistet. Ausdrücklich ist hier auch verbürgt, dass die Gläubigen ihre Rechte geltend machen können und vor der kirchlichen zuständigen Behörde verteidigen dürfen. Auf der anderen Seite sind sie zum Beispiel verpflichtet, immer die Gemeinschaft mit der Kirche zu wahren. Auch trifft sie eine Rechtspflicht, für die Erfordernisse der Kirche finanzielle Beiträge zu leisten. Für Kleriker findet sich in diesem Abschnitt des Gesetzbuchs unter anderem die besondere Pflicht, dem Papst und dem Bischof Ehrfurcht und Gehorsam zu erweisen. Auch die vollkommene und immerwährende Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen, also der Zölibat, ist hier gesetzlich niedergelegt. Neben diesen grundlegenden Vorschriften über Rechte und Pflichten der Gläubigen finden sich im zweiten Buch des CIC Regelungen zur Organisation und hierarchischen Struktur der Kirche, also das Verfassungsrecht der Kirche. Das dritte Buch des Codex Iuris Canonici behandelt den Verkündigungsdienst der Kirche. Hier sind das kirchliche Lehramt, die Missionstätigkeit der Kirche sowie die katholische Erziehung in Schulen und Hochschulen rechtlich näher ausgeformt. Das vierte Buch des CIC dürfte für das kirchliche Leben von besonderer Bedeutung sein. Es behandelt unter dem Titel Heiligungsdienst der Kirche vor allem rechtliche Vorgaben für die Sakramente. Die römisch-katholische Kirche kennt 7 Sakramente, nämlich die Taufe, die Firmung, die Eucharistie, die Buße, die Krankensalbung, die Weihe und die Ehe. Die Sakramente stehen analog zu wichtigen Stufen und Zeitpunkten im Leben eines Christen. Insbesondere in diesen wichtigen Momenten im Leben eines Christen begegnet nach dem Glauben und der Lehre der katholischen Kirche der unsichtbare Christus dem Gläubigen. In einer rechtlich geordneten Kirche wie der katholischen versteht es sich fast von selbst, dass gerade die Sakramente rechtlichen Regeln unterliegen. Dabei handelt es sich zunächst um gesetzliche Vorschriften, die die rechtliche Gültigkeit eines Sakraments betreffen. Die Taufe heißt es zum Beispiel hier, dass sie gültig nur gespendet wird durch Waschung mit wirklichem Wasser in Verbindung mit der gebotenen Form der Taufworte. Für alle anderen Sakramente gilt unter anderem, dass sie nur gültig empfangen werden können, wenn die Taufe zuvor gültig gespendet worden ist. Diese rechtliche Gültigkeit ist strikt von der geistlichen Fruchtbarkeit des Sakraments zu trennen. Ob das jeweilige Sakrament fruchtbar ist, das heißt, ob die dem Sakrament innewohnende Gnade tatsächlich von Gott erteilt wird, ist der Beurteilung durch die kirchliche Autorität entzogen. Das weiß nur Gott. Die kirchliche Autorität geht davon aus, dass die korrekte Einhaltung der von ihr festgelegten Gültigkeitsvoraussetzungen zugleich die Grundlage für die Fruchtbarkeit des Sakraments bildet. Die Gültigkeitsanforderungen sind danach Mindestbedingungen für die Fruchtbarkeit des Sakraments. Gültigkeit betrifft hier also nur rechtliche Wirkungen, nicht die gnadenhaften, nur mit dem Glauben zu fassenden religiösen Wirkungen. Das Gesetzbuch verlangt interkonfessionelle Sakramentendisziplin. Grundsätzlich spendet ein katholischer Spender erlaubt nur an katholische Gläubige. Umgekehrt empfangen katholische Gläubige erlaubt die Sakramente nur von katholischen Spendern. Für Notsituationen und für einzelne Sakramente durch besondere Vorschriften bestehen aber Ausnahmen. Ganz auf der Linie des Zweiten Vatikanischen Konzils bezeichnet der Codex Iuris Canonici die Eucharistie als das erhabenste Sakrament, in dem Christus der Herr selber enthalten ist. Noch mehr als bei den anderen Sakramenten finden sich hier Vorschriften für die richtige Feier und Spendung des Sakraments. Da es mancherorts zu einem gewissen Wildwuchs in der liturgischen Praxis gekommen war, hat die Instruktion Redemptionis Sacramentum von 2004 mit Nachdruck an die Pflicht zur korrekten Form erinnert. Es heißt da etwa, zu verwerfen ist der Missbrauch, dass die Feier der Heiligen Messe für das Volk entgegen den Normen des römischen Messbuches und der gesunden Tradition des römischen Ritus unter dem Vorwand, das eucharistische Fasten zu fördern, in willkürlicher Weise unterlassen wird. Soweit die Worte dieser Instruktion. Zelebrant kann nur ein gültig geweihter Priester sein. Der Zelebrant steht der gesamten Eucharistiefeier vor, vollzieht sie und handelt dabei in persona Christi. Hier zeigt sich deutlich, dass nach katholischer Glaubenslehre Christus selbst als Haupthandelnder unsichtbar, aber dennoch gegenwärtig an der Spitze der Eucharistie steht und ihr vorsteht. Sichtbar wird er dabei repräsentiert durch den Bischof oder Priester. Ohne einen gültig geweihten Priester als Zelebranten ist daher eine gültige Eucharistiefeier nicht möglich. Einem Laien fehlt schon deswegen die Befähigung zur Zelebration, weil er nicht in persona Christi handeln kann. Somit sind entsprechende Handlungen eines Laien ungültig. Auch ein Diakon kann nicht gültig zelebrieren. Spender der Heiligen Kommunion dagegen können Laien sein, wenn sie denn dazu beauftragt worden sind. Diese Kommunionhelfer treten vielerorts in jeder Sonntagsmesse in Erscheinung. Das Gesetzbuch regelt auch, wer die Kommunion empfangen darf. Neben den Grundregeln, die für alle Sakramente gelten, findet sich unter anderem die Bestimmung, dass zur Kommunion nicht zugelassen werden darf, wer in einer offenkundigen schweren Sünde verharrt. Das betrifft unter anderem die viel diskutierte Problematik der Zulassung neu verheirateter Geschiedener zur Heiligen Kommunion. Lehramtlich durfte inzwischen entschieden sein, dass diese sogenannten wiederverheirateten Geschiedenen nicht zur Kommunion zuzulassen sind. Diese rein rechtliche Sicht wäre aber in der praktischen Konsequenz für die Betroffenen allzu problematisch und in ihrer Härte kaum durchzuhalten. Doch kommt es in der Praxis dazu in der Regel nicht, weil die entsprechenden Umstände dem Spender der Kommunion meist nicht bekannt sind und Erkundigungen nicht eingezogen werden. Dem Spender der Kommunion kann dann ein rechtlicher Vorwurf nicht gemacht werden, weil die Vorschrift des Kanon 915 CIC Offenkundigkeit im Hinblick darauf verlangt, dass die Betroffenen in einer schweren Sünde verharren. Zudem wird mit Recht geltend gemacht, aus pastoralen Gründen sei es zu vermeiden, die Kommunion öffentlich zu verweigern. Besonders breiten Raum nimmt im kirchlichen Gesetzbuch sodann das Sakrament der Ehe ein. Hier finden sich sehr detaillierte Vorschriften darüber, unter welchen Voraussetzungen eine Ehe nach kirchlichem Recht gültig geschlossen worden ist. Für die Betroffenen wird diese Frage regelmäßig bedeutsam, wenn ihre Ehe nach staatlichem Recht scheitert und es zur Scheidung nach weltlichem Recht kommt. Das katholische Kirchenrecht kennt keine Ehescheidung. Es sieht vielmehr vor, dass die gültige und vollzogene Ehe durch keine menschliche Gewalt und aus keinem Grunde, außer durch den Tod, aufgelöst werden kann. Grundlage dieser Sicht ist das Verständnis der Ehe als unauflöslich, das die Kirche, wie erwähnt, als Teil des göttlichen Rechts ansieht. Es bleibt aber Raum, um zu prüfen, ob die Ehe nach Kirchenrecht überhaupt gültig geschlossen worden ist. Eine gültige Ehe setzt unter anderem voraus, dass sie in der kanonischen Form, also unter der Assistenz eines Priesters, geschlossen wurde und dass die Brautleute den erforderlichen Konsens zur Eingehung der Ehe hatten. Gerade dieser letzte Punkt führt im Nachhinein nicht selten zu kritischen Rückfragen. So sieht das Kirchenrecht zum Beispiel vor, dass der Ehekonsens fehlte, wenn einer der Partner einem schweren Mangel des Urteilsvermögens erlegen war oder wenn er aus Gründen der psychischen Beschaffenheit nicht imstande war, wesentliche Verpflichtungen der Ehe zu übernehmen. Gerade diese psychische Eheunfähigkeit lässt sich in der Praxis häufig nachweisen. Sie kann zum Beispiel bestehen, wenn einer der Brautleute in pathologischem Ausmaß psychoaffektiv unreif oder an schweren Wahnvorstellungen leidet. Unter Umständen auch, wenn einer der Brautleute homosexuell und aufgrund dessen weder bereit noch psychisch in der Lage ist, Kinder haben zu wollen. Nach kirchlichem Verständnis ist die Ehe nämlich auf die Erzeugung von Nachkommenschaft ausgerichtet. Psychische Unfähigkeit zur Ehe kann aber auch durch Persönlichkeitsstörungen verschiedener Art, etwa ödipale Bindungen und narzisstische Übersteigerungen, begründet sein. In einem Ehenichtigkeitsverfahren vor den kirchlichen Gerichten in den Diözesen kann all dem nachgegangen werden. Ein solches Verfahren kann zu der Feststellung führen, dass die fragliche Ehe in der Tat nicht gültig geschlossen worden ist. Seit einiger Zeit kommen die kirchlichen Gerichte in Deutschland sehr häufig zu diesem Ergebnis. Das Ehenichtigkeitsverfahren hat sich zu einem in der Praxis sehr bedeutsamen Instrument entwickelt. Kurz erwähnt werden sollen noch die letzten drei Bücher des Codex Iuris Canonici. Das fünfte Buch enthält relativ wenige Vorschriften über das kirchliche Vermögen. Das sechste Buch behandelt das kirchliche Strafrecht. Schließlich hat das siebte und letzte Buch des CIC das Prozessrecht zum Gegenstand. Es behandelt also im Einzelnen das Verfahren vor kirchlichen Gerichten. Abschließend darf ich vielleicht Folgendes festhalten. Das katholische Kirchenrecht ist formal seiner äußeren Gestalt nach in vielem dem weltlichen Recht ähnlich. Inhaltlich dagegen unterscheidet es sich grundlegend vom säkularen Recht eines religiös neutralen Staates. Das Kirchenrecht basiert auf dem Christentum, wie die römisch-katholische Kirche es versteht und lehrt. Wie die Dogmatik, an die es anknüpft, so entwickelt sich auch das Kirchenrecht. Vorbehaltlich der Teile, die göttlichen Recht sind, weiter. Kirchenrecht dient dem Heil der Seelen und der Kirche. In dieser Funktion begleitet es das pilgernde Volk Gottes auf seinem Weg durch die Zeit.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. In der heutigen Sendung geht es um das Kirchenrecht. Herr Professor Muckel, ich möchte gerne noch auf einige Punkte Ihres Vortrages näher eingehen. So wie ich Sie verstanden habe, befasst sich das Staatskirchenrecht keineswegs nur mit den traditionellen Kirchen, sondern mit allen religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften. Daher wurde vorgeschlagen, dass der traditionelle Ausdruck Staatskirchenrecht abgelöst wird und in den Namen Religionsverfassungsrecht gewandelt wird. Darin ist dann die Kooperation zwischen Staat und Religionsgemeinschaften geregelt. Ist denn das Religionsverfassungsrecht auch eine Verbindlichkeit für die katholische Kirche? Darf sie nur existieren und beheimatet sein, wenn sie das Religionsverfassungsrecht akzeptiert?
Die Kirche ist natürlich, um es mal ganz salopp zu sagen, wesentlich älter als das deutsche Religionsverfassungsrecht. Die Bundesrepublik Deutschland besteht ja nun erst seit 1949. Also insofern hat das staatliche Recht, das gilt für alle anderen Staaten auch, eine relative Bedeutung für die katholische Kirche. Die katholische Kirche versteht auch ihr eigenes Recht nicht als aus dem Religionsverfassungsrecht hervorgehend, sondern sie geht davon aus, und der Staat im Übrigen auch, dass er das katholische Kirchenrecht vorfand. Andererseits muss man natürlich auch erkennen, dass jeder Katholik, auch die Kirche als Organisation, in zwei Rechtsordnungen steht, wenn sich der Einzelne oder die Kirche entfalten soll, nämlich in der staatlichen und in der kirchlichen. Also kein Katholik kann sich von dem weltlichen Recht gewissermaßen freisprechen. Das kommt immer darauf an, in welchem Staat nun gerade die Kirche sich organisatorisch manifestiert oder der Einzelne eben lebt.
Es heißt ja, die Geltung des kanonischen Rechts ist ein feststehender Umstand, der als solcher nicht zu bestreiten ist. Was heißt das denn im Klartext?
Nun ja, das ist eine Frage des rechtlichen, des normativen Anspruchs. Tatsache ist, dass um die Legitimität von Kirchenrecht immer wieder gestritten wird und dass gerade an der Stelle, wo Recht auf das Phänomen Glauben trifft, natürlich häufig die Vorstellung vorherrscht, das sei mit dem Instrument des Rechts nicht zu regeln. Der Glaube sei gewissermaßen frei, das Forum externum sei rechtlichen Regeln nicht zugänglich. Aber es ist nun der Ausgangspunkt der katholischen Kirche, dass das nicht zutrifft. Das Kirchenrecht erfasst ja gerade das Forum internum. Also der Anspruch, der normative Anspruch, der rechtliche Anspruch des Kirchenrechts, der kann nicht gewissermaßen abgeschüttelt werden.
Heißt das denn, dass das kanonische Recht nicht in Frage gestellt werden darf?
Auch dazu habe ich ja versucht, ein klein wenig die Spannung deutlich zu machen, in der der Einzelne steht. Etwa mit der Vorschrift des Kanon 915 CIC, wenn es um die Zulassung wiederverheiratet Geschiedener zur Kommunion geht. Da kann ich sagen, ich setze mich darüber hinweg. Auch etwa der Spender der Kommunion könnte, wenn er denn genau weiß, dass dieser Umstand davor herrscht, das ignorieren. Er darf es aber eigentlich nicht. Also hier besteht eine eigentümliche Spannung, von der die Kirche natürlich erwartet, dass sie sich zugunsten des Inhalts der rechtlichen Vorschrift auflöst.
Sie haben gesagt, Charakteristika des Kirchenrechts ist es nur gegenüber demjenigen, der sich ihm aus freien Stücken unterwirft. Wie geht das?
Nun ja, das können Sie ganz leicht sehen. Wenn jemand das Kirchenrecht ignoriert, gleichgültig, ob er in der Kirche lebt, den Glauben im Wesentlichen praktiziert oder nicht, dann bleibt das rein äußerlich folgenlos. Also, es passiert nichts. Wenn etwa die Sonntagspflicht nicht erfüllt wird. Im katholischen Kirchenrecht steht durchaus, dass der Gläubige gehalten ist, mindestens einmal im Jahr, aber möglichst jeden Sonntag zur Heiligen Messe zu gehen. Wenn er das nicht tut, wird aber nichts geschehen. Also das katholische Kirchenrecht ist eine Rechtsordnung, die innerlich ansetzt, die halt beim Glaubensgut ansetzt und heute nicht mehr als in früheren dunklen Zeiten mit brachialer Gewalt das durchzusetzen versucht. Das äußert sich natürlich auch darin, dass der Einzelne die Freiheit hat, durchaus auch nach staatlichem Recht aus der Kirche auszutreten. Dann kümmert er sich gewissermaßen überhaupt nicht mehr darum, was mit der Kirche ist. Er zahlt keine Kirchensteuer mehr, er kümmert sich um nichts mehr.
Sie sprachen auch vom göttlichen Recht. Als Beispiel haben Sie die Unauflöslichkeit der Ehe genannt. Wer legt fest, dass es sich um göttliches Recht handelt?
Nun ja, das ist natürlich schwierig. Es ist nicht immer leicht zu erkennen, was göttlichen Recht ist und nicht. Und das ist auch regelmäßig umstritten. Rein formal ist die Position völlig klar. Das höchste kirchliche Lehramt entscheidet im Zweifel einen solchen Streit, also der Papst. Dem geht aber meistens eine umfangreiche Diskussion voraus, die seit etwa 20 Jahren zum Beispiel geführt wird um die Zulassung von Frauen zum Priesteramt. Da gibt es viele, die sagen, das sei gar nicht möglich, weil das eine Position göttlichen Rechts ist, dass nur Männer Priester sein können. Andere sagen, das ist völlig falsch. Es ist mehr oder weniger aus sozialen Gründen so in den Evangelien vorgesehen und das muss man heute anders sehen. Also solche Streitigkeiten, die bestehen, die werden in der wissenschaftlichen und auch in der kirchlichen Diskussion ausgetragen und dann letztlich irgendwie vom Papst entschieden, in der einen oder in der anderen Weise.
Im Codex Iuris Canonicae steht im Vorwort des Papst Johannes Paul II., ich zitiere, von keinem anderen Vorsatz geleitet, erfüllen wir endlich die Erwartungen der ganzen katholischen Welt und verfügen heute, am 25. Januar 1983, die Veröffentlichung des revidierten Codex des kanonischen Rechts, Ende des Zitates. Das hört sich so endgültig an. Wie ist das gemeint? Heißt das, dass das Rechtsbuch nicht dynamisch ist, sondern dass das, was darin steht, zunächst mal festgehalten wird und nichts mehr hinzugefügt wird? Oder wie ist das zu verstehen?
Nein, das Kirchenrecht entwickelt sich immer weiter. Das ist eine Materie, die in ihrer klassischen Ausprägung seit weit über 1000 Jahren dabei ist, sich weiterzuentwickeln. Sie ist im Hochmittelalter im Wesentlichen als das kanonische Recht entstanden, das wir heute kennen. Ich habe da das Corpus Iuris Canonici über viele Jahrhunderte, dann 1917 den ersten Codex Iuris Canonici nach dem ersten Vatikanischen Konzil und dann jetzt dieses kirchliche Gesetzbuch nach dem zweiten Vatikanum. Also das Zitat des Papstes versteht sich als Ausbruch einer, ich glaube, man kann sagen, Erleichterung darüber, dass nun doch viele Jahre auch schon nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil es gelungen ist, die Glaubensgrundsätze des Konzils in rechtliche Buchstaben zu übersetzen. Das heißt nicht, dass das Kirchenrecht nicht immer wieder mal geändert wird. Das geschieht regelmäßig, nicht so häufig wie im staatlichen Recht glücklicherweise, aber es gibt durchaus Änderungen des kirchlichen Gesetzbuchs.
Und wie ist das mit Gesetzen, die der Papst autorisiert hat und die nachher geändert werden? Gibt es überhaupt sowas?
Ja, klar, selbstverständlich. Das kommt durchaus regelmäßig vor. Es ist leider nicht ganz so deutlich und formalisiert wie im staatlichen Recht, dass da glasklar steht, welche Vorschriften aufgehoben werden und durch welche neuen Vorschriften sie ersetzt werden. Da besteht häufig die Notwendigkeit zu interpretieren, was sich jetzt geändert hat. Aber regelmäßig und immer wieder gibt es Neuerungen im kirchlichen Recht, die natürlich in verschiedener Form aufbereitet werden. Das muss nicht unbedingt im Codex Iuris Canonici, im grundlegenden Gesetzbuch stehen, sondern kann auch in allen möglichen Konstitutionen oder päpstlichen Erlassen zum Ausdruck kommen. Es ist dann die Aufgabe der Kanonistik zu sagen, was dann letztlich genau der Inhalt dieser neuen Vorschrift ist.
Und darin unterscheidet sich dann sicherlich auch das Dogma von dem kirchlichen Gesetzbuch.
Ja, das kirchliche Gesetzbuch oder die einzelne Vorschrift ist Ausdruck eines Dogma, gegebenenfalls jedenfalls. Ne? Das ist ja durchaus nicht so, dass das meiste, was da drin steht, auf der Dogmatik beruht, sondern da gibt es ja auch viele technische Vorschriften, Ordnungsvorschriften oder so. Aber jedenfalls ist das Dogma natürlich dem Kirchenrecht vorgelagert.
Unsere Zeit geht nun wieder leider dem Ende zu. Herzlichen Dank, Herr Professor Muckel, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, dass Sie uns Einblicke verschafft haben in ein Buch, in ein Rechtsbuch der katholischen Kirche. Sicherlich gibt es noch viel mehr dazu zu sagen. Fürs Erste herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Muckel.
Ja, sehr gern.
Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, wir haben diese Sendung für Sie aufgezeichnet. Nutzen Sie den Service von unserem CD-Dienst. Dort können Sie anrufen unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323 9675 120. Das ist eine deutsche Telefonnummer. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 vor. Dann geht es weiter mit der 8323 9675 120. Gerne schicken wir Ihnen einen Mitschnitt dieser Sendung zu. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, diese Sendung wird bald im Internet auf unserer Homepage erscheinen, nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Sie können dann diese Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Das geht ganz einfach unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen von ganzem Herzen Gottes Segen und noch viel Freude hier im weiteren Programm. Ihr Andreas Martin.